1952. Über Neujahr waren sie ein paar Tage an der Pazifikküste gewesen. Ein Kaffeelaster brachte sie von dem kleinen Flugplatz nach Puerto Angel. Ein Bekannter hatte den Ort empfohlen, romantisches Dorf, malerische Bucht mit Felsen und Fischerbooten. Tatsächlich war die Bucht malerisch, abgesehen von der Kaffeeverladerampe. Der Ort selbst, 20 oder 25 Häuschen, eine verschlafene Poststelle und ein Kiosk, an dem es alkoholische Getränke gab. Das einzige zu mietende Objekt war eine winzige, immerhin mit Ziegeln gedeckte Hütte, die die spanischstämmige Vermieterin Bungalow nannte. Darin stand unter einem von der Decke herabhängenden Moskitonetz, das die Vermieterin Pavillon nannte, ein Eisenbett. Daneben zwei Nachttischchen. An ein paar hier und da in die Pfosten eingeschlagenen Nägeln hingen Kleiderbügel. Vor dem Bungalow gab es eine überdachte Terrasse mit zwei wackligen Liegestühlen und einem Tisch. »Ach, schön«, sagte Charlotte, »hier werden wir uns erholen.« Wilhelm nickte und ließ sich erschöpft im Liegestuhl nieder. Seine Hosenbeine rutschten hoch und gaben ein Stück seiner dürren, blassen Waden frei. Ohnehin mager, hatte er in den letzten Wochen noch einmal 5 Kilo abgenommen. Seine eckigen Gliedmaßen sahen aus wie der Liegestuhl, in dem er saß. »Wir machen ein paar schöne Ausflüge in die Umgebung«, versprach Charlotte. Allerdings stellte sich heraus, dass es so gut wie keine Umgebung gab. Einmal fuhren sie mit einem Kaffeelaster ins nahegelegene Pochutla, ein anderes Mal gingen sie zu Fuß bis Masunte. Die Strände waren mehr oder weniger alle gleich, mit dem Unterschied, dass der Strand in Masunte von dunklen Flecken übersät war. Den Grund dafür erkannten sie bald, als sie sahen, wie die Fischer eine gewaltige Wasserschildkröte bei lebendigem Leibe aus ihrem Panzer lösten. Nach Masunte gingen sie nicht wieder. Auch aßen sie keine Schildkrötensuppe mehr. Dann war endlich Silvester. Die Männer des Dorfes hatten tagelang und unter großem Geschrei Kaffee verladen. Jetzt hatte man ihnen ihren Lohn ausgezahlt. Gegen 3 Uhr waren alle betrunken und gegen 6 lagen sie bewusstlos im Bett. Es wurde still im Dorf. Nichts rührte sich. Niemand war zu sehen. Wie jeden Abend hatten Charlotte und Wilhelm sich ein kleines Feuer gemacht. Es wurde früh dunkel. Wilhelm rauchte. Das Feuer knisterte. Charlotte tat so, als interessierte sie sich für die Fledermäuse, die lautlos wie Sternschnuppen im Schein des Feuers vorbeihuschten. Um 12 Uhr tranken sie Champagner aus Wassergläsern und jeder aß seine Weinbeeren auf, ein hiesiger Brauch, zum Jahreswechsel 12 Weinbeeren zu essen. 12 Wünsche, einer für jeden Monat. Wilhelm aß alle Beeren auf einmal. Charlotte wünschte sich zuallererst, dass es Kurt noch immer gut ging und dass Werner am Leben war. Dafür verbrauchte sie gleich 4 Beeren. Von Werner war nämlich noch immer nichts gekommen, trotz der Bemühungen Drezkis, trotz der Suchdienstanfrage beim Roten Kreuz, trotz der Anträge, die sie beim sowjetischen Konsulat gestellt hatte, den ersten schon vor 6 Jahren. »Bewahren Sie Ruhe, Bürgerin. Alles geht seinen Gang.« »Genosse, ich bin Mitglied der Kommunistischen Partei und das Einzige, wo mich bitte, ist zu erfahren, ob mein Sohn lebt.« »Dass Sie Mitglied der Kommunistischen Partei sind, heißt nicht, dass Sie Sonderrechte genießen.« »Das Schweinsgesicht. Erschießen sollen Sie dich.« Da hatte sie die Beere zerbissen. Dann schon lieber Ewert und Radovan. Noch 2 Beeren. Eine Beere, um die Strafe in Typhus umzuwandeln, in heilbaren. Eine, um die Typhusepidemie auf Inge Ewert auszudehnen, welche neuerdings Chefredakteur war. Auf einmal waren es nur noch 3 Beeren. Jetzt hieß es haushalten. Die 10. Gesundheit für all ihre Freunde. Die 11. für alle Verschollenen, wie jedes Jahr. Und die 12. Beere zerbiss sie einfach. ohne sich etwas zu wünschen. Plötzlich war es geschehen. Im Übrigen war es zwecklos. Fünfmal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts. Sie saßen immer noch hier, während drüben im neuen Staat die Posten verteilt wurden. 2 Tage später flogen sie zurück nach Mexiko-Stadt. Am Mittwoch war Redaktionssitzung, wie immer. Wilhelm war zwar aus der Leitung der Gruppe abgewählt, hatte aber seine bisherigen Funktionen bei der Demokratischen Post behalten. Er machte die Abrechnung, verwaltete die Kasse. Auch Charlotte fühlte sich zur Teilnahme verpflichtet. Die Redaktionssitzung war einmal die Woche und man wusste nicht recht, ob sie nicht gleichzeitig auch Parteiversammlung war. Je kleiner die Gruppe wurde, desto mehr vermischte sich alles. Parteizelle, Redaktionskomitee, Geschäftsführung. Charlotte hatte Mühe, die Sitzung durchzuhalten, saß gekrümmt am Ende des Tisches und war kaum in der Lage, Radovan in die Augen zu schauen. Inge Ewert redete dummes Zeug, kannte nicht mal die Breite des Satzspiegels, verwechselte Kolumne und Signatur, aber Charlotte unterdrückte jeden Impuls, sich einzumischen oder einen Vorschlag zu machen, und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnehmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteurin abgelöst hatte. Wegen Verstoßes gegen die Parteidisziplin. Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Drezki zu schicken. Ihr Verstoß gegen die Parteidisziplin hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als uninteressant abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal. »Kannst du bis Anfang Februar etwas für die Kulturseite liefern?« Radovans Stimme. 1,5 Normseiten, regionaler Bezug. Charlotte nickte und kritzelte etwas in ihren Kalender. Hieß das, sie war für den politischen Teil nicht mehr zuverlässig genug? Noch im Januar schrieb sie 2 Normseiten über die Dialektik des Schönheitsbegriffs in der Kunst des aztekischen Volkes, aber ihr Artikel wurde vom gesamten Redaktionskomitee einschließlich Wilhelms als zu theoretisch abgelehnt. Charlotte blickte über die Stadt hinweg auf die weite hügelige Landschaft, die sich Tal von Mexiko nannte, obwohl sie in Wirklichkeit 2000 Meter hoch lag, und glaubte plötzlich, dass sie in der Lage sei, den ganzen Dreck hinzuschmeißen. Aber als sie an diesem Abend nach Hause kam und Wilhelm neben dem Hund auf dem Fußboden sitzen sah, wusste sie, dass es unmöglich war. Und davon abgesehen, würde sie je ihre Söhne wiedersehen, wenn sie in Mexiko blieb? Im April kam ein Brief von Drezki, komischerweise datiert auf den 1. April. Wie sie dem Briefkopf entnahm, war Drezki inzwischen Staatssekretär im Bildungsministerium. Er teilte mit, dass 2 Einreisevisa im sowjetischen Konsulat für sie lägen und bat sie, umgehend die Rückreise anzutreten, um für ihre neuen Arbeitsaufgaben zur Verfügung zu stehen. Charlotte sollte als Direktorin das Institut für Literatur und Sprachen an der demnächst zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft übernehmen und Wilhelm, welcher, wie Drezki schrieb, als sogenannter Westemigrant nicht, wie es sein Wunsch gewesen wäre, in den neuen Geheimdienst übernommen werden durfte, Wilhelm sollte Verwaltungsdirektor der Akademie werden. An diesem Abend gingen sie durch den Almeda-Park, ließen sich im Strom der Menschen treiben. Von fern tönte eine Mariachi-Kapelle herüber und sie aßen Tortilla mit Kürbisblüten wie früher. Aber es war nicht wie früher. 3 berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie eher balancierten als trugen, was den 3 Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor 12 Jahren das Leben gerettet hatte. Abwegige Idee, dass alles bloß ein Aprilscherz war. Aber war es nicht auch abwegig, dachte Charlotte, dass Drezki Wilhelm zum Verwaltungsdirektor einer Akademie machen wollte? Wilhelm hatte nicht die geringste Ahnung von Verwaltung. Wilhelm hatte im Grunde genommen von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Hafenarbeiter, sonst gar nichts. Erst spät, als die meisten Exilanten schon wieder in Deutschland waren, hatte Wilhelm begonnen, für die Demokratische Post zu arbeiten. Aber auch wenn er in seinem Lebenslauf Geschäftsführer der Demokratischen Post als letzte Arbeitsstelle angegeben hatte, musste Drezki doch wissen, dass die Erstellung der Spendenabrechnung für die Demokratische Post nicht im Entferntesten mit der Verwaltung einer ganzen Akademie zu vergleichen war. »Verwaltungsdirektor«, sagte Wilhelm, dem weder Enttäuschung noch Freude anzumerken war. Nur die Art, wie er die Zigarette aus seiner Schachtel klopfte, schien Charlotte einen Hauch entschiedener als sonst. »Heißt das jetzt, ich bin dein Vorgesetzter?« fragte er plötzlich. »Wohl kaum«, sagte Charlotte. Schon mehrmals war ihnen die Rückkehr in Aussicht gestellt worden, und immer war am Ende etwas dazwischen gekommen. Diesmal aber schien es anders zu laufen. Charlotte begann, sich um die Auflösung des Haushalts zu kümmern. Erst jetzt merkte sie, wie sehr sie in das hiesige Leben verstrickt war. Jedes Buch, dessen Mitnahme sie erwog, jede Muschel, jedes Figürchen, das sie vorsichtig in Zeitungspapier wickelte oder wegzuwerfen sich entschloss, alles war mit Erinnerungen an ein Stück Leben verbunden, das nun zu Ende ging. Aber gleichzeitig, während sie alles und jedes auf seine Brauchbarkeit im neuen Leben prüfte, begann auch ein Bild dieses neuen Lebens in ihr zu entstehen. Sie erwarben 5 große Schrankkoffer, setzten einen Teil ihres kleinen Vermögens in Silberschmuck um und kauften von dem Rest verschiedene Dinge, von denen sie annahmen, dass sie im Nachkriegsdeutschland schwer zu bekommen seien, so zum Beispiel eine Schweizer Reiseschreibmaschine, allerdings ohne SZ, 2 Garnituren ausgesprochen praktischen Hartplastikgeschirrs, einen Toaster, zahlreiche Baumwolldecken mit indianischen Mustern, 50 Dosen des ebenfalls sehr praktischen Nescafés, 500 Zigaretten. Außerdem in reichlichem Umfang Kleidung, von der sie glaubten, dass sie sowohl dem Klima als auch ihrem neuen gesellschaftlichen Status entsprach. Charlotte besorgte sich dazu noch eine schlichte, aber elegante Brille, deren schmales, schwarzes Gestell ihrem Gesicht eine glaubwürdige Strenge verlieh, wenn sie vor dem Spiegel den Blick einer Institutsdirektorin probierte. 5 Tage später bestiegen sie das Schiff, das sie nach Europa bringen sollte. In dem Moment, da die Leinen gelöst wurden und der Boden unter ihren Füßen ein wenig, vielleicht nur um Millimeter nachgab, wurden Charlottes Knie weich und sie musste sich mit äußerster Anstrengung an der Reling festhalten. Der Anfall verging, von Wilhelm unbemerkt, nach einer Minute. Die Küste verschwand im Dunst. Das Schiff wandte sich dem Ozean zu und begann, eine schnurgerade Spur Kielwassers hinterlassend, seine Fahrt. Der Wind frischte auf, an Deck surrten die Wanten, und bald waren sie umgeben von endlosem Grau, das in jeder Richtung bis zum Horizont reichte. Die Tage wurden lang, Charlotte schlief schlecht. Stundenlang lag sie im Dunkeln, spürte das Stampfen und Schlingern des Schiffs, spürte, wie sein Rumpf im Ansturm der Böen erzitterte. Fragen: Was machte Werner? Warum gelang es dem Roten Kreuz auch nach Jahren nicht, ihren Sohn zu finden? Sie war eine schlechte Genossin. Ihr Kopf, wenn sie ehrlich war, verstieß ständig gegen die Parteidisziplin. Am Tag verkroch sie sich vor Wilhelm und versuchte, Ordnung in ihren Kopf zu bekommen. Was wäre sie heute, fragte sie sich, ohne die Partei? Kunststopfen und Bügeln hatte sie gelernt an der Haushaltsschule. Noch heute würde sie Kunststopfen und Bügeln für Herrn Oberstudienrat Umnitzer, der sie mit seinen Schülerinnen betrog, noch heute würde sie sich die Herablassung ihrer Schwiegermutter gefallen lassen und sich darüber ärgern, dass Frau Brietzke ihre Wäscheleine belegte, wenn nicht mit Wilhelm die Kommunistische Partei in ihr Leben getreten wäre. Hier in der Kommunistischen Partei hatte sie zum ersten Mal Respekt und Anerkennung erfahren. Erst die Kommunisten, die sie ursprünglich für eine Art von Banditen gehalten hatte, als Kind hatte sie sich immer vorgestellt, dass sie in die Häuser eindrangen und die gemachten Betten einrissen, weil ihre Mutter erzählt hatte, die Kommunisten seien gegen die Ordnung. Erst die Kommunisten hatten ihre Talente erkannt, hatten ihre Fremdsprachenausbildung gefördert, hatten sie mit politischen Aufgaben betraut. Und während ihr Bruder Karl Gustav, für dessen Kunststudium ihre Mutter in barbarischer Weise gespart hatte, Charlotte erinnerte sich noch jetzt mit Bitterkeit daran, wie sie, um Gas zu sparen, zum Bewachen des Pfeifkessels abgestellt wurde und wie ihre Mutter ihr mit dem Stullenbrett auf den Hinterkopf schlug, wenn sie es versäumte, den Pfeifkessel rechtzeitig, nämlich bevor er pfiff, abzudrehen. Während also Karl Gustav als Künstler gescheitert und im schwulen Milieu Berlins versackt war, kehrte sie, die nur 4 Klassen der Haushaltsschule besucht hatte, heute nach Deutschland zurück, um ein Institut für Sprachen und Literatur zu übernehmen, und das Einzige, was ihr wehtat, war, dass ihre Mutter diesen Triumph nicht mehr erlebte, dass sie ihrer Mutter nicht noch ein lapidares Schreiben schicken konnte mit dem Briefkopf Charlotte Povileit, Institutsdirektorin. Aber dann kam wieder die Nacht, der Schiffsleib schlingerte, und kaum war Charlotte eingeschlafen, lief sie durch unterirdische Gänge, an deren Ende, sie wusste es, etwas Schlimmes sie erwartete. Indessen schien es Wilhelm von Tag zu Tag besser zu gehen. Eben noch auf der anderen Seite des Ozeans hatte er unter chronischer Schlaflosigkeit gelitten und sich über mangelnden Appetit beklagt. Aber je weniger Charlotte aß, desto größer schien Wilhelms Hunger zu werden. Er schlief gut, machte täglich, auch bei dem größten Dreckswetter, ausgedehnte Spaziergänge an Deck und beschwerte sich, wenn er mit seinem durchweichten, aber offenbar unverwüstlichen Hut zurückkam, darüber, dass Charlotte die ganze Zeit in der Kabine hockte. »Ich bin seekrank«, sagte Charlotte. »Auf der Hinfahrt warst du nicht seekrank«, entgegnete Wilhelm. Der eisige Wind, mit dem sie das neue Deutschland empfing, schien Wilhelm nicht das Geringste auszumachen. Aufrecht stolzierte er durch das Hafengelände, die Hand am Hut, so zielgerichtet, als kenne er sich hier aus. Charlotte trippelte hinterher mit hochgezogenen Schultern. Dann waren sie in einer Baracke, ein bleicher Mann stöberte in ihren Papieren, und während Charlotte noch überlegte, ob man einen Zöllner im neuen Deutschland mit Bürger oder mit Genosse anredete, hatte Wilhelm die Angelegenheit geregelt und sogar schon ein Taxi bestellt. Was sie von der Stadt zu sehen bekamen, unterschied sich im Grunde kaum vom Hafen. Und obwohl Charlotte auf den ersten Blick keine unmittelbare Zerstörung erkennen konnte, sah eigentlich alles zerstört aus. Die Häuser, der Himmel, die Menschen. An einer Ecke wurde aus einer Tonne Suppe verkauft. 2 Gestalten versuchten, einen über und über mit Gerümpel beladenen Leiterwagen den Bordstein hinaufzuziehen. Allmählich dämmerte Charlotte, dass der Hut mit dem schwarzen Halbschleier, den sie extra für die Rückkehr gekauft hatte, eine falsche Wahl gewesen war. Der Zug fuhr ein, gefährlich zischelnd. Es roch nach Eisenbahn, die typische Mischung aus Ruß und Exkrementen. Charlotte war lange nicht mehr Eisenbahn gefahren. Sie sah aus dem Fenster, die Landschaft zog vorbei zum gleichmäßigen Tamtam des Fahrwerks. Auf den Brachen lagen die schmutzigen Reste des ersten Schnees. Aus einem Schrankenwärterhäuschen stieg Rauch auf, und gerade noch im Vorbeifahren erhaschte Charlotte, wie der Schrankenwärter begann, die Schranken hochzukurbeln. »Schrankenwärter«, sagte Wilhelm, triumphierend, als sei damit irgendetwas bewiesen. Charlotte reagierte nicht, schaute weiter aus dem Fenster, versuchte, irgendetwas Tröstliches zu entdecken. Versuchte, sich an dem backsteinroten Kirchturm zu erfreuen, versuchte, so etwas wie Heimatgefühle zu empfinden. Die von Bäumen gesäumten Chausseen immerhin erinnerten sie daran, dass es auch in Deutschland so etwas wie Sommer gab. Lauer Fahrtwind, Wilhelms BMW R32 mit Beiwagen, in dem die Jungs saßen, Werner und Kurt, ahnungslos, lachend. Der Zug hielt, die Abteiltür ging auf. Ein Hauch von Braunkohleruß und kaltem Regen wehte herein. Der Mann grüßte nicht, zog seinen Mantel nicht aus. Es war ein abgewetzter, dunkler Ledermantel. Der Mann musterte sie kurz aus dem Augenwinkel. Dann holte er das neue Deutschland aus seiner Aktentasche und schlug es auf, und Charlotte fiel sofort eine Überschrift auf der ihr zugewandten Rückseite des Blatts ins Auge. »Die Partei ruft dich!« Charlotte schämte sich. Für ihren Hutschleier, für ihre Angst, für die 50 Dosen Nescafé in ihrem Koffer. Ja, die Partei brauchte sie. Dieses Land brauchte sie. Sie würde arbeiten, sie würde mithelfen, dieses Land aufzubauen. Gab es eine schönere Aufgabe? Der Mann klappte die Zeitung ganz auf, sodass für Charlotte die Titelseite sichtbar wurde, und wie von selbst fiel ihr Blick auf eine Bildunterschrift mit den Worten: Der Staatssekretär im Bildungsministerium, Genosse, und jetzt hätte eigentlich kommen müssen, Karl-Heinz Drezki. Kam aber nicht. Der Zug ruckelte über ein Weichenfeld. Charlotte taumelte im Gang hin und her, spürte kaum, wie sie anstieß. Mit Mühe und Not erreichte sie die Toilette, riss den Klodeckel auf und erbrach das wenige, was sie zum Frühstück gegessen hatte. Sie klappte den Deckel hinunter, setzte sich drauf. Das Tam-Tam der Zugräder ging ihr jetzt direkt in die Zähne. Schwarzer Ledermantel, ausgerechnet. Es war alles klar, alles passte zusammen. Eingeschleust, hieß das entsprechende Wort. Eingeschleust durch den zionistischen Agenten Drezki. Sie hielt ihren Kopf mit beiden Händen fest. Oder drehte sie durch? Nein, sie war so klar wie schon lange nicht mehr. Hätte wenigstens dagestanden, der neue Staatssekretär. Sie kicherte fast vor Vergnügen darüber, wie fein sie die Nuancen zu unterscheiden gelernt hatte. Der neue Staatssekretär, das hieße, es gab einen Alten. Aber es gab keinen Alten. Er existierte nicht. Sie waren die Protégés eines Nicht-Existenten. Sie waren selber so gut wie nicht-existent. Auf dem Ostbahnhof würden Männer in schwarzen Ledermänteln stehen und Charlotte würde ihnen folgen, ohne Widerstand, ohne Lärm. Sie stand auf, holte die Nagelschere aus ihrer Handtasche und trennte den Halbschleier von ihrem Hut ab. Wenigstens das wollte sie sich ersparen. »Wo warst du denn so lange?«, wollte Wilhelm wissen. Charlotte antwortete nicht, setzte sich, schaute aus dem Fenster, sah die Felder, die Hügel, sah sie und sah sie nicht. Staunte, dass sie jetzt vor allem Ärger empfand, staunte darüber, was sie jetzt dachte. Sie dachte, dass sie an etwas Wichtiges denken müsste. Aber sie dachte an ihre Schweizer Schreibmaschine ohne SZ. Sie dachte daran, wer wohl in den Genuss der 50 Dosen Nescafé kommen würde. Sie dachte, während draußen ein Film ohne Inhalt ablief, während ein Traktor über ein Feld kroch. »Ein Traktor«, sagte Wilhelm. Während der Zug an einem kleinen, dreckigen Bahnhof hielt, »Neustrelitz«, sagte Wilhelm. Während die Landschaft flacher wurde, während Spaliere aus Kiefern vorbeiflogen, unterbrochen von Brücken und Straßen und Bahnübergängen, an denen nie jemand stand, während Telegraphendrähte in sinnloser Eile von Mast zu Mast hüpften und Regentropfen schräg über die Scheibe zu kriechen begannen, sie dachte daran, wie Wilhelm vor fast einem Jahr in Puerto Angel im Liegestuhl gesessen hatte, dachte an die dürren, blassen Waden, die aus den Hosenbeinen herausstaken. »Der Schleier ist ja ab«, sagte Wilhelm. »Ja«, sagte Charlotte. »Der Schleier ist ab.« Oranienburg, ein Wegweiser an der Straße. Dann Berlin, eine abgebrochene Brücke, zerschossene Fassaden, ein zerbombtes Haus, das Innenleben entblößt. Schlafzimmer, Küche, Bad. Ein zerbrochener Spiegel. Fast glaubte sie, noch die Zahnputzbecher zu erkennen. Der Zug rollte an dem Gebäude vorbei, langsam, wie auf einer Stadtrundfahrt. Fast bedauerte Charlotte die Bewohner dieses Landes. Dann begannen die Gleise sich zu verzweigen. »Ostbahnhof«, sagte Wilhelm. Mit weichen Knien stolperte Charlotte durch den Gang. Die Zugbremsen quietschten. Wilhelm stieg aus, nahm die Koffer entgegen. Charlotte stieg aus. der Bahnhofshimmel, das Erste, was sie wiedererkannte, die Tauben auf den Stahlträgern. Vorsichtig sah Charlotte sich auf dem Bahnsteig um. »Du bist ja ganz gelb im Gesicht«, sagte Wilhelm.